Bis auf eine Woche ist es jetzt genau ein Jahr her vom letzten Ostern. Und an dem Ostern-Sabbat am 8. April letztes Jahr war ich eingeteilt zur Predigt. Und im Vergleich zu den meisten Gemeindegliedern kann ich mich noch sehr gut erinnern an das Thema. Und ohne dass ich jetzt tatsächlich versuche, dennoch zu fragen, kann sich jemand eventuell erinnern, sage ich gleich. Es ging um den Schall, es ging um die Stimme Gottes, die an dem Sonntagmorgen, an dem Jesus auferstanden ist, so stark war, dass sie in der Lage war, einen Menschen zum Leben zu erwecken, der tot war. Die Erinnerung an diese Predigt vom letzten Jahr hat mir geholfen, in den letzten Tagen und Wochen in meiner Vorbereitung für die heutige Predigt, nicht im Sinne, dass ich sie locker wiederholen könnte, ohne dass jemand eventuell viel merkt, sondern weil ich zwei Dinge daraus nehmen konnte. Einmal thematisch, denn als Gemeinde haben wir im Moment so ein paar Gemeindeglieder, die gerade so an der Schwelle stehen, direkt vor dem Eingang standen oder stehen, gerade vor dem Eingang in dieses große Nichts, in diese große Dunkelheit, wo man weder lieben noch hassen kann, wo man keinen Teil hat an dem, was unter der Sonne geschieht. Und wie tröstlich ist es, wie toll ist es für das Umfeld, aber auch für die Menschen, die an dieser Schwelle stehen, zu wissen, dass in der Bibel steht, und dann wird eine Stimme erschallen. Es wird keine normale Stimme sein, es wird ein Schall sein, der in der Lage sein wird, diese Menschen wieder auferstehen zu lassen. Das gibt Zuversicht, das gibt Trost, das hilft, darüber hinaus zu schauen und etwas sicherer in die Zukunft zu gehen. Und das Zweite, was mir für mich hilfreich war, dass ich daran gedacht habe, an die Predigt vom letzten Jahr, war, wie ich dazu kam, wie ich eingestiegen bin. Nämlich, ich habe mich so ein bisschen geoutet. Und ich habe gesagt, dass ich früher, als ich noch Schüler war, dass ich gut in den sogenannten naturwissenschaftlichen Fächern war. Unter anderem auch Physik. Und dass ich manchmal beim Lernen mir so vorgestellt habe, als wäre ich im Klassenraum und dann würde ich etwas auf der Tafel schreiben und so der Klasse erklären, so eine Art Lehre. Und das hat mit dem Schall gut funktioniert letztes Mal und ich habe mir gedacht, ich mache heute wieder so eine kleine Einheit in der Physik. Ich gebe zu, ich habe Respekt davor und möchte das fachliche Wissen von den Lehrkräften überhaupt nicht schmälern. Ich war gut in der Physik, ich lege sehr großen Wert auf dieses Ich war. Und manches habe ich auffrischen müssen, aber dennoch fühle ich mich ein wenig authentisch. Hätte ich jetzt irgendwas Juristisches erzählt oder aus der Welt der Kunst, dann wäre es total daneben. Aber in dem Bereich fühle ich mich so ein bisschen zu Hause. Und außerdem, es gibt auch umgekehrt Situationen. Gelernte Lehrer werden zu Hobbyprediger, ja, und die machen es auch nicht falsch. Und es gibt noch etwas, was mich ermutigt in dieser Hinsicht, nämlich, es gab nicht einmal, nur einmal in der Geschichte, dass gerade Hobbywissenschaftler zu den Lösungen gekommen waren, zu denen die gestandenen Wissenschaftler sich Zähne ausgebissen haben. Und so einen Verdacht habe ich heute. Und das hat mich ermutigt, auch diese Rolle einzunehmen und einzusteigen. Und ich möchte Folgendes gleich nennen, für die Welt der Physik gibt es keine Wesen und keine Menschen und Tiere und so, sondern es gibt Objekte, physikalische Objekte, ob das Körper sind oder Teilchen oder Felder oder Systeme, egal. Ja, die Grundlage der physikalischen Welt ist ein Objekt. Und ein Objekt ist nicht allein auf dieser Welt, sondern es gibt weitere physikalische Objekte. Und das, was wir feststellen, was definitiv stattfindet, ist eine gegenseitige Wirkung zwischen physikalischen Objekten. Ob wir diese gegenseitige Wirkung merken, registrieren oder nicht, das ist jetzt dahingestellt, aber es gibt sie. Und diese Wechselwirkung zwischen zwei physikalischen Objekten nennt man Kraft. Und deshalb gibt es in der Physik die Rede von der Grundkräften der Physik oder wie das noch genannt wird, Naturkräften. Sie bestimmen die Welt, in der wir leben, und nur dadurch können wir die Welt auch erklären in ihrer Vielfalt. Und es sind vier insgesamt. Ich nenne sie so nach einer gewissen Reihenfolge, nicht im Sinne der Wichtigkeit und nicht im Sinne der Stärke, aber dennoch nach einer Logik. Die eine Kraft, die wir gut kennen, ist die Schwerkraft oder Gravitation. Das ist die Anziehungskraft. Sie besteht zwischen zwei Objekten. Sie besteht auch zwischen Jörg und mir, auch wenn wir das jetzt nicht spüren. Aber das, was wir auf der Erde als Gewicht spüren, ist zurückzuführen auf diese Kraft. Dort, wo es Masse gibt, gibt es Gravitation oder Schwerkraft. Sie ist von der Reichweite unendlich, auch wenn sie mit der Entfernung abnimmt. Und sie lässt sich nicht abschirmen. Wir können sie einfach nicht ausschalten. Und die Schwerkraft oder Gravitation verbinden wir mit dieser Makrodimension. Mit Planeten, mit Sonnensystem, mit Galaxien und mit dem ganzen Universum. Aufgrund der Gravitation steht alles, so wie wir es kennen. Die zweite Grundkraft der Physik ist Elektromagnetismus. Und mit der Kraft erklären wir so verschiedene Phänomene wie Elektrizität oder Magnetismus oder Licht, Optik. Ja, da ist auch eine starke Kraft am Wirken, die ist auch unendlich von der Reichweite, aber sie lässt sich abschirmen. Manchmal neutralisieren sich zwei gegenseitige Kräfte. Aber man kann sich abschirmen davon. Die dritte Naturkraft ist die schwache Kernkraft oder die schwache Wechselwirkung. Die funktioniert in einer Mikrowelt. Ihre Reichweite ist wirklich, wirklich kaum nennenswert. 0, und dann 17 Nullen, ja. Ungefähr das ist die Entfernung, auf der diese Kraft wirkt. Und wir verbinden sie mit der Chemie, wo sich zwei Atomen zusammenbinden und anfangen, Moleküle zu bilden und so weiter. Diese Kraft ist, wie der Name sagt, schwach und wir merken sie nicht. Dafür gibt es noch eine, die sogenannte starke Kernkraft. Das ist die Kraft, die die Teilchen, die zum Beispiel einen Atomkern zusammenhält, ja, die Welt von Hadronen und kleineren Dingen. Diese Kraft gilt als die stärkste, ja, diese Kernkraft im Sinne der Kernspaltung oder Kernfusion. Und wie gesagt, diese vier Naturkräfte kennen wir. Man sagt, ohne die vier würden wir die Vielfalt der Wechselwirkungen in dieser Welt nicht erklären können. Ob es eine fünfte Kraft gibt, dafür gibt es Vermutungen. Die Wissenschaftler, die Physiker munkeln darüber, Aber sie können es nicht nachweisen. Denn es gibt einen Unterschied zwischen der theoretischen Physik und dem, was man als empirisch nachweisen kann. Ich kann mich erinnern, als ich in Freiburg war, habe ich einen Mann kennengelernt, der war Sonnenphysiker. Freiburg gehört zu den Orten mit den meisten sonnigen Tagen und hat einen Hausberg, dort Schau ins Land, und dort steht ein Sonnenobservatorium, und diese besondere Gattung der Physiker befindet sich dort. Und einen von denen habe ich kennengelernt, und dann einmal im Gespräch über die Welt und so weiter hat er gesagt, wir gehen von 9 Dimensionen der Existenz aus. Theoretisch, damit man alles erklären kann, was mit der Existenz verbunden ist, braucht man 9 Dimensionen, obwohl wir Menschen mit 4 umgehen, ja, die wir so quasi nachweisen können. So sagen die Physiker hier, vielleicht gibt es auch eine 5. Kraft, aber wir können sie noch nicht nachweisen, wir sind noch nicht so weit. Und da habe ich meine Chance gesehen. Denn für einen Hobbyphysiker spricht, dass er nicht aus diesen verkrusteten und streng bestimmten Formen kommen muss, sondern er kann einen Blick werfen auf das Ganze auch von einer anderen Perspektive. Und ich möchte sie nennen. Ich möchte einen Text lesen, der eigentlich eindeutig ist. Und ich frage mich, warum die Physiker nicht schon längst darauf gekommen sind und in einer Physikervollversammlung dann einfach abgestimmt haben und das angenommen haben. Ich lese es so, wie es im Johannesevangelium im Kapitel 12, Vers 32 steht. Als Hilfe habe ich diesen Text auch auf die Leinwand geworfen. Das ist ein Wort von Jesus, in dem er sagt, Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen, oder werde alle zu mir ziehen. Und hier stoße ich auf diesen Begriff, und egal welche Übersetzung ich genommen habe, habe ich mehr oder weniger den gleichen Begriff gefunden. Es geht tatsächlich um die Anziehung. Es geht um eine Kraft, die wirkt. Wir können jetzt den Physiker zuliebe sagen, eine Kraft zwischen Objekten, physikalischen Objekten, auch wenn ein Objekt Jesus heißt und die anderen Objekte wir sind. Aber es geht hier um die Kraft, um die Wechselwirkung. Und ich finde es genial, wie Jesus diese Fähigkeit besitzt, in seinen Äußerungen, in den Begriffen, die er wählt, die Menschen zu begeistern. Manchmal hat er das durch die Einfachheit seiner Sprache getan, aber manchmal hat er Dinge so formuliert, dass man erst im Nachhinein darauf gekommen ist, was er eigentlich sagen wollte. Wenn er sagt, das Himmelreich ist wie ein verborgener Schatz, dann hat gleich jeder gesagt, ja, natürlich, das ist so eindeutig. Aber wenn er hier sagt, aber wenn ich erhöht werde von dieser Erde, dann ist das zunächst für die Menschen so wie eine Art falsch gelegte Spur. Denn bei der Erhöhung denken wir an etwas Herrliches. Als der Prinz Charles neulich seine Mutter geerbt hat, oder in Dänemark, wo der Gustav jetzt zum König geworden ist. Das ist das, was wir gleich uns vorstellen von der Erhöhung, von einer Zeremonie, die toll ist. Und der eine oder andere hat vielleicht gedacht, ja, wenn Jesus sagt von seiner Erhöhung, dann ist so etwas gedacht. Der Moment, wenn er zum König wird. Der Moment, wenn die Menschen, nicht nur die paar hundert Leute, die auf dem Weg nach Jerusalem es gemacht haben, sondern viel mehr, Hosianna singen und ihre Kleider da ausbreiten und Palmen bringen oder so. Vielleicht haben Sie daran gedacht, an den Psalm 24, wo David 1000 Jahre vor Christus geschrieben hat, machet die Tore weit und die Türe auf, damit der König der Erde eintritt. Aber falsch gedacht. Denn gleich in dem nächsten Satz finden wir Erklärung. Wahrscheinlich hat Johannes auch erst viel später, als ihm klar geworden ist, was Jesus meinte, diesen Satz so formulierte. Das sagte Jesus aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Auf den ersten Blick kein Widerspruch. Man spricht von der Erhöhung, aber die Rede ist vom Tod. Nur wenn wir daran denken, über welche Art des Sterbens Jesus hier spricht, dann können wir so ein bisschen auf die Spur kommen, auf die richtige Spur. Wir haben keine Berichte davon, wie hoch das Kreuz war im Falle von Jesus. Aber theoretisch reichten auch ein paar Zentimeter. Hauptsache, der Mensch konnte mit seinen Füßen, der Gekreuzigte konnte mit seinen Füßen den Boden nicht erreichen. Alles andere war eine reine Frage der Technik. Ob gebunden mit Seilen oder genagelt, wie im Falle von Jesus. Es war wichtig, etwas höher zu sein. Und Jesus spricht von sich selbst hier in so einem Zusammenhang von der Erhöhung und meint nicht die buchstäbliche Erhöhung alleine, um ein paar Zentimeter von der Erde, sondern spricht hier von einem Phänomen, von etwas, was bis dahin nicht bekannt war. Und ich würde jetzt sagen, von einer Naturkraft, von einer fünften Kraft. Von den Ausmaßen, die keine bekannte physikalische Kraft zu vergleichen ist. Es ist eine Kraft, die es möglich macht, dass eine unheimliche Gravitation oder Schwerkraft der Sünde und des Todes überwältigt wird. Denn niemand und nichts konnte dieser Schwerkraft entgehen. Alles, was geboren wurde, alles, was lebt, trägt in sich diesen Sauerteig der Sünde und dadurch die Beurteilung oder die Verurteilung Tod. Und zwar keinen vorübergehenden, provisorischen Tod, sondern das, was wir aus der Bibel als den zweiten Tod kennen. Das ist der Tod, aus dem es kein Zurück mehr gibt. Und man muss sich jetzt das vorstellen. Die Physiker haben gemessen, empirisch nachgewiesen, die Kraft der Kernspaltung. Aber was ist sie im Vergleich mit der Kraft, die es möglich gemacht hat, dass der Tod besiegt wird? Und deshalb, wenn wir hier den Text lesen an einem Tag, in einem Zusammenhang, in dem wenigstens von der Kultur her oder von einer guten Absicht ein guter Teil der christlichen Welt daran denkt, dann müssen wir einfach an diese tolle, an diese fünfte Kraft, Naturkraft denken und sie als nachgewiesen betrachten. Das ist die Kraft, die in der Lage war, den Tod zu besiegen. Und diese Kraft war in der Lage, die Kraft des Hasses zu überwinden. Es ist ein Moment, in dem die göttliche Liebe sich beweist als die stärkste Kraft, die es im Universum gibt. Das ist die Kraft, die hält. Denn Gott war beschuldigt worden, kein guter Gott, kein lieber Gott zu sein, wie er so für sich behauptet hatte. Aber hier in diesem Moment, in dem sich Jesus buchstäblich ein bisschen erhöht hatte oder erhöht wurde von der Erde, hat er die Kraft der Liebe, die Dominanz dieser Kraft, die Stärke dieser Kraft nachgewiesen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn wir das mitnehmen würden heute. Ich sage gleich, sollte euch der kleine physikalische Vortrag gut gefallen, die Anrufe sind nicht notwendig. Ich werde nicht wechseln beruflich und werde nicht einsteigen in die weitere Welt der Physik. Aber wenigstens als eine Vorstufe in unserem Denken an das, was die Botschaft aus dem Welt des Geistlichen, aus einer Perspektive, die die Welt von einem anderen Standpunkt deutet und erklärt. Es gibt sie, diese besondere Kraft, diese Naturkraft, diese göttliche Kraft, die in der Lage war, den Tod zu besiegen und neues Leben zu geben. Und das möchten wir mitnehmen. Nicht nur einfach nur so, weil es Ostern ist, sondern weil es unser tägliches Bedürfnis ist, diese Kraft in Anspruch zu nehmen. Wenn ich diesen Text lese, dann stellt er mich von noch eine Frage. Wenn Jesus hier spricht, dann werde ich alle zu mir ziehen. Und ich frage mich manchmal, ist das nicht zu viel gesagt? Was ist gemeint darunter alle? Und wo sind dann diese alle heute? Oder wo werden sie morgen sein, wenn nicht in den Kirchen, sondern in Flugzeugen und Zügen und Autos? Jesus hat diesen Text nicht einfach so ausgesagt. Er wurde nicht eingeteilt, eine Predigt zu halten, wo er wochenlang davor darüber nachgedacht hatte, was für ein Thema er nehmen würde, sondern er hatte noch einmal eine Fähigkeit, die er hatte, gezeigt, nämlich spontan. Aus einer Situation, die in dem Augenblick entstanden ist, in dieser Situation zu reagieren. Und die Situation war so, Johannes schreibt ab Vers 20, es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Ein schöner Text eigentlich, ein romantischer, ein naiver Text. Ein Text, der sagt, dass Menschen aus einer fremden Kultur, Menschen aus einem anderen Weltbild, dass sie angezogen waren von Jesus. Dass viele Juden dabei waren, könnte man schon wissen und sagen, das ist normal. Das war für sie Gewohnheit, das war für sie ihr Alltag. Aber dass die Griechen dazu kommen, war schon cool. Und ich denke, wir heutigen Christen wünschen uns auch immer wieder, dass unsere Angebote so wirken, dass die Menschen, die zu einer anderen Kultur gehören oder zu einem anderen Glauben, dass sie auch sagen, wow, ich würde gerne diesen Jesus sehen und kennenlernen. Aber Vorsicht bei den Griechen. Egal wie naiv sie wirken, sind sie geprägt von einem Denkmuster, in dem alles eine Logik haben muss. Es muss rationell sein, es muss erklärbar sein. Und ich glaube, dass Jesus ein Gespür dafür hatte. Und auch wenn wir davon ausgehen, dass er sich gefreut hatte über jeden Menschen, der sagt, Jesus, ich möchte dich sehen, dass er dennoch erkannt hat, dass er noch ein paar Worte dazu sagen kann. Denn die Gefahr bestand, dass die Griechen vielleicht gedacht haben, wir möchten Jesus kennenlernen, aber dann, um nachzuweisen von unserer Logik her, ob das alles stimmt oder nicht. Und deshalb spricht Jesus ernsthafte Worte. Die Griechen sind nicht direkt zu ihm gekommen, sondern haben ein paar Jünger von Jesus angesprochen. Und die kommen dann stellvertretend zu Jesus und sagen, Meister, es gibt ein paar Interessierten. Möchtest du mit ihnen sprechen oder sollen wir sie zu dir bringen? Und Jesus fängt an, ernst zu sagen, wer sein Leben lieb hat, Vers 25, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Es sind bekannte Texte, ja, ich weiß es. Und dennoch, wenn wir sie anschauen, geben sie bewusst oder unbewusst eine normale Reihenfolge uns zur Kenntnis. Ich habe oft gehört, dass wir Menschen, wenn wir zum Beispiel in einen Tag starten, dass wir dann ein Gebet zu Gott richten und sagen, lieber Herr, du weißt, dass mich heute mein Weg dort und dort führt. Du weißt, dass ich das und jenes geplant habe. Bitte komm mit mir und begleite mich, beschütze mich. Und auch wenn das nicht böse gemeint ist, bringen wir zum Ausdruck, wir sind im Groplan und du komm und begleite mich. Aber Jesus stellt die Reihenfolge um und sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Wer sind die alle, die Jesus anziehen wird? Das sind nicht alle im allgemeinen Sinne, jeder Mensch. Das ist keine billige Theologie, die sagt, Hauptsache Jesus ist gestorben. Und egal wie wir Menschen leben, wird er alle zu sich nehmen. Ja, er wird alle zu sich nehmen, aber alle, die sich dieser Kraft aussetzen, die diese Kraft anerkennen, die diese Kraft so hoch stellen, dass sie sagen, zunächst sie und dann ich und nicht umgekehrt. Für mich ist es eine Freude, diesen Text zu lesen. Eine Botschaft, die viel mehr beinhaltet als eine physikalische Entdeckung. Und ich gehe davon aus, dass unabhängig davon, ob wir akademisch veranlagt sind oder nicht, dass wir alle die Einführung oder den Einstieg richtig einordnen werden können. Ich lasse die Welt der Physik den Physikern und die Konzepte der empirischen Wahrnehmung der Welt sind wichtig. Aber es ist ein Segen, auch den anderen Aspekt zu kennen. Es ist wichtig, auch diese geistliche Komponente im Blick zu haben und zu sagen, nein, es sind nicht nur diese physikalischen Kräfte, buchstäbliche Kräfte, die wirken wie Schwerkraft und Kernkraft und so weiter, sondern es ist die Kraft des Todes, es ist die Kraft des Bösen, in der wir leben, unter der wir leben. Und als Gegenpol dazu, stärker und größer, ist die Kraft des auferstandenen Herrn. Das ist die Kraft der Liebe, die sich darin gezeigt hat, freiwillig ans Kreuz zu gehen, stellvertretend für die Menschen. Und die Kraft der Auferstehung, die Kraft des Lebens, von diesem ewigen zweiten Tod auferstehen zu können, in das neue, in das ewige Leben. Diese Kraft haben wir theoretisch kennengelernt. Der eine vielleicht schon seit 60, 70 Jahren, der andere 20, der dritte ist vielleicht auf dem Weg dahin. Aber unabhängig davon, es ist eine Einladung, sich dieser Kraft auszusetzen. Und wer das tut, wird die Genauigkeit, die Präzision dieser Aussage bestätigen können. Dann werden alle angezogen. Vor dieser Kraft ist es nicht möglich, Abwehr zu leisten. Es ist nicht möglich, sie abzuschirmen. Sie wirkt und es ist gut so. Sie wird wirken hier und jetzt, um uns Zuversicht zu geben, uns Perspektive zu geben, uns Kraft zu geben für unseren Alltag. Und diese Kraft wird uns in einer physikalisch nicht erklärlichen Art und Weise zu sich nehmen, wenn der Herr wiederkommt. Damit wir dort sind, wo er sich befindet. Möge Gott uns segnen, wenn wir heute, morgen und in den nächsten paar Tagen, die sowieso etwas freier sind von den täglichen Aufgaben, wenn wir uns etwas mehr Zeit nehmen, um auf diese Kraft zu schauen, das Kreuz vor uns zu stellen, so gedanklich, und darüber nachzudenken, in welcher Kraft der Liebe der Herr Jesus an dieses Kreuz gegangen ist. Und dann in der gleichen Intensität und in dem gleichen Schwung daran zu denken, in welcher Kraft Jesus Christus auferstanden ist. Diese Kraft steht uns zur Verfügung, sagt Apostel Paulus. Die gleiche Kraft, die in der Lage war, Jesus neues Leben zu schenken, steht uns in unserem Alltag zur Verfügung. Wenn das kein Segen ist, dann weiß ich nicht, was es ist. Und wenn die Gemeinde damit einverstanden ist, soll sie laut Amen sagen.